Und ich muss jetzt einfach reinschauen, ist denn die ARD-Vorsitzende Frau Professor Carola Wille? Sie ist da und sie schwebt ein und sie schwebt ein. Bitte kommen Sie, Frau Wille, unter dem Applaus der... Nein, bitte kommen Sie gleich hoch. Kommen Sie gleich zurück. Vielleicht darf ich Sie dahin bitten. Wir wissen, Sie haben da einen intensiven Tagesplan, den Sie abzuarbeiten haben. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie Zeit gefunden haben, noch hierher zu kommen an diesem doch ein wenig, das muss man ja sagen, historischen Tag. Denn die Enthüllung der Zahlen, die Ihnen, denke ich mal, natürlich schon bekannt sein werden, waren ja auch ein bisschen eine Premiere. Wir haben gerade gesehen, Frau Professor Wille, dass recht viel Dynamik drin ist in diesen Zahlen hier. Wir müssen Sie natürlich fragen, wie beschleunigt man das Ganze noch? Es gibt ja so ein paar Punkte, die lassen noch zu wünschen übrig, zum Beispiel die Nutzung im Auto, weil die Geräteindustrie noch nicht so weit ist. Wo sehen Sie aus ARD-Sicht die Hebelpunkte, an denen man jetzt noch einsetzen müsste?
Voller Saal bei diesem Thema, das freut mich natürlich. Ich komme also Rundfunkratssitzung beim Mitteldeutschen Rundfunk und habe gesagt, heute ist die Stunde der Wahrheit. Heute geht es um konkrete Zahlen. Und die sind ja vom Grundsatz erstmal erfreulich, weil sie ein Stück Wachstum signalisieren, ein Stück Dynamik. Aber ich glaube, dass die Dynamik noch nicht ausreichend ist. In der Tat, wenn wir uns die Meilensteine anschauen, die uns die KEF mit auf den Weg gegeben hat, dass wir dann auch die nächste Periode wieder finanziert bekommen, da ist noch ein Stück zu tun. Und wenn Sie fragen, was sind denn die Hebel, dann glaube ich, ein entscheidender Punkt ist das Thema Multinorm-Chips. Ich glaube, wir haben das beim terrestrischen Fernsehen gelernt, dass Interoperabilität und die entsprechende normative Vorgabe seitens des Gesetzgebers durchaus dazu beigetragen hat, dass die Marktdurchdringung mit den Geräten, die die verschiedenen Technologien verbreiten konnten, UKW und digitale Signale empfangen konnten, dass das ein wesentlicher Punkt ist, dass man vorwärts kommt. Und insofern setzen wir sehr auf diese Multinorm-Chip-Regelung. Wir versuchen auf der europäischen Ebene, da sind wir ja mitten in der Diskussion, im Moment zur Universaldienstrichtlinie, da bewegt sich im Moment eine Menge und sind da in der letzten Phase. Da versuchen wir, die Dinge reinzubringen. Und ich glaube, auch der Gesetzgeber in Deutschland ist gut beraten, wenn er das Thema ernsthaft aufgreift.
Also ganz konkret nochmal gefragt, an welcher Stelle brauchen Sie die Medienpolitik oder fordern Sie die Medienpolitik?
Also bei dem Thema definitiv brauche ich den Bund, weil das geht nur im TKG, eine solche Regelung zu schaffen. Wir haben noch mehr Themen, die regulatorisch geklärt werden müssen. Wir haben die heftigen Diskussionen in Frequenzfragen, haben wir gerade wieder in der Vergangenheit gehabt. Was ist mit frei werdenden Frequenzen? Was ist mit neuen UKW-Frequenzen? Ich finde, man sollte irgendwo vernünftige Regelungen für die Zukunft finden. Insofern wäre auch diese Frequenzfrage eine normative Geschichte, wo die Länder gefordert sind und wo die Länder ran müssen.
Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, wir haben das vorhin schon mal kurz gehört, Malu Dreyer, ist ja vor wenigen Tagen aktiv geworden, indem sie gefordert hat, technische Vorgaben den Herstellern zu machen, in Radioapparate eben diesen Universalchip einzubauen. Was halten Sie von dem Vorschlag?
Kann ich nur begrüßen, kann ich nur sagen, nicht nur fordern, auch umsetzen, das so schnell wie möglich.
Wir haben auch gehört von diesen zwei Phasen der Implementierung dieser Technologie, DAB+, einmal eben den Ausbau und dann die Migration. Wie sieht die ARD das? Wie ist der zeitliche Verlauf vorgesehen?
Also wir sind klare Verfechter eines solchen Zwei-Stufen-Modells. Hat ja Dr. Liebenow, ich gehe mal davon aus, er hat es vorgestellt.
Er hat.
Insofern muss ich das nicht neu formulieren und neu vorstellen. Es geht darum, dass wir in der Ausbauphase die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir dann in der Migrationsphase gemeinsam das Szenario definieren können, wann ist tatsächlich der Umstieg für alle Marktbeteiligten möglich und wann schaffen wir, dass das tatsächlich in diese UKW-Landschaft überführt werden kann und digital sich abbilden lässt und auch die Geschäftsmodelle nachhaltig der privaten Veranstalter in dieser anderen Welt möglich sind. Und genau darum geht es, den Weg gemeinsam zu definieren. Und deswegen dieses Zwei-Stufen-Szenario.
Aber Sie würden nicht so weit gehen, dass Sie uns jetzt in dieser historischen Stunde schon so ein Datum irgendwie in den Raum hängen, zu dem Sie es gerne hätten, dass die Migration begönne?
Also wenn jetzt Herr Dr. Stoll hier stünde, hätte er jetzt garantiert ein Datum parat.
Den werden wir gleich danach fragen.
Genau, da ist er ja, ich sehe. Genau. Die ARD sagt, und das ist klare Haltung, wir können selbst nicht einen Abschaltezeitpunkt so ohne weiteres definieren. Das ist eine wesentliche Frage, wo der Gesetzgeber mitgefordert ist, sei es denn durch Kriterien oder sei es denn durch eine klare normative Vorgabe für ein Datum. Das ist die eine Ebene. Und ansonsten, ich bleibe dabei. wir sollten das gemeinsam schaffen, zu definieren, wann sind wir soweit, die Kriterien für uns gemeinsam definieren und zu sagen, so, jetzt hat jeder eine Chance in dieser digitalen Welt und wir gehen jetzt diesen Schritt und der Zeitpunkt X ist es. Und ich sage mal so, auch die KEF ist ungeduldig. War deutlich zu spüren in der letzten Debatte, dass die KEF erwartet, dass es eine Lösung gibt, weil auf Dauer sind zwei Übertragungswege terrestrisch aus Sicht der KEF nicht wirtschaftlich finanzierbar.
Gibt es da ein Datum, wann die KEF sagt, so jetzt müsst ihr aber mal fertig werden damit, wir haben so und so viel Geld der Gebührenzahler jetzt da hinein investiert?
Die KEF hat sozusagen klar die Politik adressiert und hat gesagt, dass Bund und Länder ein normatives Konzept für die Abschaltung vorlegen sollen.
Frau Wille, noch mal einen kleinen Schritt zurück, aber ich möchte gerne auch Sie das fragen. Wir sprechen ja hier über einen Sprung in eine neue Technologie. Viele sagen, das ist teilweise heute auch schon angesprochen worden, kann man nicht direkt aufs Internet springen? Ist das nicht überhaupt das, was für Radio auch eine adäquate Technologie ist? Sind Sie der Meinung oder warum sind Sie der Meinung, dass Radio einen medienspezifischen Ausspielweg braucht? Oder können wir nicht doch aufs Internet schon gehen und uns die Kosten für DAB Plus sparen?
Also wir haben ja gesagt, nicht entweder oder, sondern beides. Also wir sprechen ja auch immer in der ARD klar von Hybridstrategie und insofern, dass die unterschiedlichen Wege zu bedienen sind und sicherlich auch die unterschiedlichen Wege für bestimmte Vorteile stehen. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist definitiv nicht zu kostenmäßig vertretbaren Konditionen vorstellbar, dass im mobilen Bereich die Terrestrik abgelöst werden können. Insofern setzen wir klar für einen doch längeren Zeitraum auch auf DAB Plus, und das ist ein entscheidender Punkt, um die Gattung Radio, um die Mediengattung Radio tatsächlich sicherzustellen, auch in dieser digitalen Zukunft. Und ja, aber wie gesagt, geht nur gemeinsam.
Geht nur gemeinsam, und deswegen würde ich jetzt gerne Klaus Schunk mit hier hoch bitten. Herrn Schunk, Geschäftsführer, Programmdirektor Radio Regenbogen, Hörfunk in Baden GmbH. Und die Herrschaften kennen sich, und muss ich bei der Gelegenheit fragen, stimmt es oder ist es eine falsche Information, dass Sie beide waren oder sind oder demnächst sein werden bei Herrn Oettinger in Brüssel?
Herr Schunk. Also ich glaube, dass wir beide des Öfteren mal in Brüssel sind und des Öfteren bei Günter Oettinger sind.
Was versuchen Sie denn bei Herrn Oettinger zu erreichen, Herr Schunk?
Also das, wo letztendlich Europa dafür zuständig ist, wir versuchen, da sind wir uns ja einig, es gibt auch einige Punkte zwischen den Systemen, dass wir die Freischaltung auf allen Endgeräten erreichen können, dass die europaweit wenn möglich eingesetzt wird, sodass man auf jedem Smartphone und auf jedem Endgerät, nicht Radiogerät, sondern auf jedem Endgerät letztendlich die Radioprodukte hören kann.
Ich möchte noch dazu sagen, dass Klaus Schunk, Vorsitzender des Fachbereichs Radio- und Audiodienste des VPRT, des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien, e.V. ist Vizepräsident, glaube ich, auch des VPRT.
Ja, da gibt es so Visitenkarten, da steht es drauf. Ja.
Genau, aber eben auch Programmdirektor von Radio Regenbogen, also privater Veranstalter. Sie stehen neben der ARD. Sie haben gehört von der Roadmap, wir alle haben gehört von der Roadmap der ARD. Gehen Sie damit? Ist es Ihnen zu langsam oder zu schnell?
Also ist ja keine Frage, ob das uns zu langsam oder zu schnell ist. Ich will mal wegschicken, dass ich den heutigen Tag, die heutige Veranstaltung als außerordentlich transparent empfinde. Das war nicht immer so. Wir kommen da auch in eine neue Qualität letztendlich der Diskussion. Das muss man sehen. Und ich kann natürlich auch salopp sagen, die Studie hat die Meinung des VPRT bestätigt. Radio ist Multichannel und wir wollen einen Multichip haben und wir wollen keine Festlegung auf einen einzigen Ausspielweg. Das ist unsere Auffassung und wir wollen auch keine Abschaltdiskussion, da kommen wir jetzt gleich zu dem Unterschied. Solange also Kabel und Satellit noch immer mehr genutzt wird als DAB Plus und HÖF und letztendlich UKW in diesem Bereich ist, so lange können wir keine Abschaltdiskussion brauchen. Und da bin ich bei der ARD Roadmap, nach der Sie gefragt haben. Wir können, selbst wenn die Zahlen umgekehrt wären, also 10 oder 12% UKW und 88% DAB, kann ein privater Veranstalter keine UKW-Abschaltdebatte führen, weil wenn wir 10 bis 15% unserer Einnahmen verlieren, weil wir von Reichweiten abhängig sind, sind wir so nicht mehr refinanzierbar, wie wir bis jetzt waren. Und aus dem Grund gehen wir alles mit, was technisch sinnvoll ist, aber bitte keine Abschaltdiskussion. Das ist im Übrigen ein hausgemachtes Problem der Öffentlich-Rechtlichen, weil wir haben der KEF nicht gesagt, dass er die Öffentlich-Rechtlichen dahingehend an die Hand nehmen soll und sagen, ihr müsst abschalten, weil wir Simulcast nicht finanzieren. Und dann gibt es noch zwei medienpolitische Punkte. Es geht ja nicht nur um die bescheidenen 90 Millionen, die vorhin genannt sind, für diese KEF-Periode, sondern es geht in Summe von 2015 bis 25 um 600 plus x Millionen, die da letztendlich rein investiert werden soll. Und da kann man sich dann schon überlegen, ist das so okay und nicht okay.
Also was wären, Herr Schunk, konkret die Punkte, die Sie fordern? Sie können sich einander zuwenden, von ihr fordern oder ans Auditorium oder an die Politik, die heute in dem Sinne nicht vertreten ist, damit Sie diese Straße mitgehen können. Denn darüber herrscht ja Einigkeit. Es geht nur zusammen und die Hörfunkanbieter wollen auch zusammen.
Also wir sind ja da im regelmäßigen Austausch. Es ist nicht so, dass wir da zwei Boote jetzt privat und öffentlich-rechtlich vor sich dahin segeln. Aber wir sehen es natürlich schon in einem medienpolitischen Zusammenhang. Medienpolitischer Zusammenhang heißt, die Medienpolitik muss erstmal festlegen, was kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Digitalen auf DAB Plus veranstalten. Da gibt es auch innerhalb der ARD unterschiedliche Meinungen. Die einen Intendanten meinen, sie können die ermächtigten Programme, das ist in Bayern dann bis zu 10 Programme letztendlich über ARD senden und die anderen haben dann 2. Das ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Deswegen wollen wir erstmal wissen, erstens, wie ist das mit den Produkten letztendlich in der ARD zu machen. Zweitens können wir nicht mitgehen, UKW-Frequenzen, die zurückgegeben werden, sollen nicht mehr verteilt werden. Das können wir dann gehen, wenn das öffentlich-rechtliche System, und da sind wir auch nicht einig, aber Sie in Person nicht, sondern nur in Ihrer Funktion, solange die öffentlich-rechtlichen Anstalten UKW nutzen, um junge Radioprogramme aufzuschalten, ist da natürlich ein großes Glaubwürdigkeitsproblem drin, wenn Sie die Zahlen sehen, dass gerade die Jungen bei DAB Plus sind. Wir haben das jüngste Beispiel in Bremen, obwohl es da eine andere rechtliche Voraussetzung gibt. Wir haben das, was Sie vorhin genannt haben, Herr Schneider, im Südwestrundfunkgebiet, beim Bayerischen Rundfunk. Das kann natürlich nicht so weitergehen, dass letztendlich die ARD UKW nutzt, die Überversorgung ihrer eigenen Programme bei UKW manifestiert und gleichzeitig sagt, aber wenn ihr nicht mitmacht, schalten wir UKW ab. Da muss eine Lösung hin und die geht nur medienpolitisch.
Wir sagen nicht, wenn ihr nicht mitmacht, schalten wir ab. Das hat noch nie ein ARD-Kollege, glaube ich, gesagt. Das gibt es nicht auf unserer Seite. In der Tat ist die Frequenzfrage zu lösen. Und mehr würde ich dazu heute nicht sagen wollen.
Gut, dann belassen wir es mal dabei und bitten Dr. Willi Steul auf die Bühne. Frau Wille hat ihn gerade schon angesprochen. Herr Steul, Intendant des Deutschlandradios. Konkret muss man sagen, der 3 Programme des Deutschlandradios, und da sind wir gleich beim Thema, und muss ich zugeben, ich bin natürlich befangen, weil er ist mein Intendant und ich arbeite in einem dieser 3 Programme, aber deswegen weiß ich es ja auch, wie lange er sich bemüht um DAB und dann DAB Plus. Das bedeutet also, Deutschlandradio war nie getriebener, auf eine neue Technologie aufzuspringen, sondern war immer Treiber. So ist es.
Deutschlandradio war Treiber und ist es immer noch. Und wird es auch bleiben.
Wohin treiben Sie die Herrschaften?
Ja, Treiber in dem Sinne, dass ich mich außerordentlich intensiv, seit ich als Intendant in dieses Amt kam, Anfang 2009, sehr intensiv um DAB kümmere. Ich bin fest davon überzeugt, dass das die Technologie der Zukunft ist für das terrestrische Radio. Ich sehe auch, und das ist etwas ganz Besonderes natürlich, eine besondere Situation von Deutschlandradio, alle Haushalte zahlen für uns, und zwar 48 Cent aus diesen 17,50 im Moment, aber nur etwa 70% derer, die zahlen, können Deutschlandfunk empfangen und nur etwa 60% derer, die dafür zahlen, können Deutschlandradio Kultur empfangen. Wir bespielen über 320, 321 sind es glaube ich im Moment, UKW-Frequenzen. Nur über DAB kann Deutschlandradio seine Programme verbreiten. Aber jenseits dieses partikularen Interesses. DAB hat deutlich mehr Möglichkeiten. DAB erhöht die Vielfalt der Angebote und jetzt denke ich vom Nutzer her. DAB ist deutlich kostengünstiger, um Ihnen einen Vergleich zu geben. Wir geben als Deutschlandradio derzeit 38 Millionen Euro jedes Jahr für die Verbreitung aus. Wir bräuchten nur noch 23, 24 Millionen, wenn wir nur noch über DAB verbreiten würden. Und wir würden auch alle Menschen in dieser Bundesrepublik potenziell damit erreichen. Und ich halte das für dringlich, dass wir in dieser Entwicklung von DAB Plus mehr Gas geben, dass wir gemeinsam kommunizieren. Aber jetzt, Sie wollen ja fragen.
Ja, vielleicht haben Sie ja einen Vorschlag für Herrn Schunk, wie er das finanzieren soll, weil Sie haben ja gerade auch die Summen genannt, die glücklicherweise Gebührenzahler zur Verfügung stellt, den Öffentlich-Rechtlichen, um diesen Umstieg möglich zu machen. Wie soll er das hinkriegen mit seinem Geschäftsmodell?
Ich habe immer erstens dafür plädiert, wir müssen als Öffentlich-Rechtliche die Interessen der privaten Rundfunkanstalten immer mitdenken. Wir müssen beachten, dass es in dieser Republik auch einen politischen Wunsch gibt nach einem dualen System. Ich persönlich halte dieses duale System, wie wir es haben in der Bundesrepublik, für wünschenswert und richtig. Wir müssen bei unseren Entwicklungen aufpassen. Wir werden über jetzt Haushaltsabgabe bezahlt. Mein Freund Klaus muss sein Einkommen über Werbung finanzieren. Wir dürfen die nicht platt machen. Wenn wir als Öffentlich-Rechtliche richtig auch von unserer Kompetenz, von unserem technischen Wissen, von unseren Ressourcen von der Kette gelassen werden, dann fliegt dieses duale System auseinander und das wäre nicht richtig. Da bin ich ganz klar und das weiß man auch in euren Kreisen.
Können wir ja dann gleich Herrn Deitenbeck von der DLM auch nochmal fragen, welche Ideen der Förderung es da womöglich geben könnte. Jetzt muss ich Sie, Herr Steul, aber dann doch ganz kurz noch fragen, wann sollte denn Ihrer Meinung nach der Schalter umgelegt werden?
Diese ganze Diskussion muss doch in Fahrt kommen. Und ich habe vor jetzt, glaube ich, fünf Jahre schon gesagt, 2025. Ich wusste, dass dies natürlich keine realistische Forderung ist, aber ich wusste auch, wie zum Beispiel Herr Schunk reagiert, ich wusste auch, wie zum Beispiel meine Freunde in der ARD reagieren, die musste man nämlich, entschuldigen Sie bitte Frau Willis, die sind damit nicht gemeint, die musste man richtig schieben. Ich habe fast zwei Jahre lang, ich bin ja Gast bei den Intendantensitzungen, in der Runde der Intendanten gesessen. Ich habe immer wieder die Frage DRB angesprochen. Ich guckte in die leeren Augen meiner Spielkameraden und wusste, was die denken. Naja, Willi singt wieder sein, er singt wieder sein DRB-Lied, gleich jetzt vorbei, dann reden wir über was anderem. Und da musste man schieben, ziehen, provozieren und es ist eigentlich ganz gut gelaufen.
Ja, müssen Sie das immer noch und werden die nächsten fünf Jahre auch noch unter diesem Stern stehen?
Ich nenne das Datum 2025 nicht mehr, aber es könnte ja sein, dass wieder ein Punkt kommt, wo man nochmal von einem Abstandsratum reden muss. Dann kriege ich allerdings richtig Ärger mit dem Präsidenten der Bayerischen Landesanstalt für Medien, der mir vorhin über den Mittelgang zurief und wehe, ich höre was vom Abschaltdatum. Also heute nicht, Sigi.
Es hilft,
aber,
es hilft.
Ja. Wir haben es zumindest angesprochen, insofern gehört es auch hierher. Jetzt noch mal kurz zurück zu der finanziellen Geschichte. Wenn ich das richtig verstehe, kostet der Anschub Geld. Auch nicht wenig, sondern relativ viel. Wenn das mal geschafft ist, sind ja dann die Kosten geringer, als sie jetzt im Augenblick sind. Für alle Marktteilnehmer. Aber der Herr Schunk schüttelt schon wieder den Kopf. Wieso wird es für Sie nicht billiger später?
Das dann ist noch nicht bewiesen, dass es für alle Marktteilnehmer billiger wird. Das hängt von den Lizenzen ab, die wir haben. In dem Moment, wenn Sie ein landesweites Produkt haben, das in vier Regionen auseinanderzuschalten ist, haben Sie andere Kosten wie er, der ein Einheitsprogramm machen kann. So. Das heißt, es gibt auch Berechnungen, auch innerhalb von Fachleuten, dass wenn man natürlich auseinanderschalten muss, man über die DAB-Kacheln mehrere Kacheln dann nutzen muss, dann wird es eben nicht billiger. Aber das billig ist gar nicht, oder dieses zu teuer ist gar nicht unser Thema. Unser Thema ist, wir dürfen keine Reichweiten verlieren. Das ist viel wichtiger als das Geld.
So, und dann kommt jetzt Martin Deitenbeck, Fachausschuss Technik Netze Konvergenz der DLM, Geschäftsführer der Sächsischen Landesmedienanstalt SLM. Herzlich willkommen, schön, dass Sie auch den Weg gefunden haben hierher. Ich weiß, dass man in Sachsen, um da mal konkret zu werden, etwas geschafft hat, was vielleicht ein bisschen so Wimpel- und Nachmachcharakter haben könnte. Man hat es dort geschafft, den Geräteverkauf markant anzukurbeln, und zwar durch eine Allianz zwischen MDR und einem privaten Veranstalter. Wie sieht das aus?
Ja, da hatte die Landesmedienanstalt eigentlich ausgesprochen wenig mit zu tun. Da hat es Verhandlungen gegeben zwischen dem Mitteldeutschen Rundfunk und der Regiocast, und der Mitteldeutsche Rundfunk hat sich bereit erklärt, eine Kapazität, ich glaube 48 CU, für RSA zur Verfügung zu stellen, die seitdem, ich glaube Februar war es, auf Sendung gegangen sind. Und das hat einen enormen Effekt gehabt auf die Beliebtheit von Digitalradio in Sachsen. Passt zu Herrn Schunk so ein bisschen. Also wir haben jetzt nach den neuesten Zahlen 15,6% Haushaltsausstattung und sind damit knapp vor Bayern, muss ich leider mal sagen. Nach der Logik, die Sie gerade gesagt haben, müssten eigentlich alle Privaten dabei sein, weil die 15,6% verlieren Sie jetzt schon.
Es ist ja nicht so, dass wir, ich bin ja auch dabei, also es ist ja nicht, wir müssen anders diskutieren. Es geht für uns nicht privat darum, DAB oder UKW oder das oder jenes, sondern wir wollen eine hybride Strategie und wollen in keinem Bereich ein Abschaltszenario haben. Dann verlieren wir keine Reichweite.
Herr Scholl.
Das höre ich jetzt sehr, sehr gerne, dass Klaus Schunk schon zumindest ein bisschen katholisch ist und auf unserer Seite, ja, wir wollen auch eine Hybride.
Ich bin Jesuit, das ist schlimmer als katholisch.
Also gut, ARD, Deutschlandradio und Private haben ein gemeinsames Ziel, nämlich eine hybride Strategie. Wir wollen diese moderne Technologie, auch die Privaten. Wir müssen nicht über Abschaltdaten reden. Wir können aber auch nicht alles dem Markt überlassen. Alleine mit dem Markt geht es nicht, und deshalb sind diese Parameter, die wir auch formuliert haben in der Roadmap, auch die Anforderungen an die Politik, die sind notwendig. Das sieht man in allen Ländern, in denen sich DAB schon anders als bei uns entwickelt hat, und ich bin da auch sehr hoffnungsvoll, dass es da bei uns dazu kommen wird. Und dann wird man sehen.
So, dieses nochmal zum allgemeinen Hintergrund. Weiter nochmal eine Frage an Herrn Deitenbeck. Als Problem wird oftmals der lokale Multiplex gesehen. Wie kann man sich da eine Lösung vorstellen? Sie haben da in Leipzig, glaube ich, auch was vor, um lokalen Teilnehmern die Marktteilnahme überhaupt zu ermöglichen.
Ja, wir planen da was. Das ist auch nicht unsere Idee. Das ist in der Schweiz schon.
Wofür sind Sie denn überhaupt verantwortlich?
Das ist in der Schweiz schon versucht worden. Und ich bin mit unserem Vorsitzenden Siegfried Schneider vor 4 Wochen in England gewesen und habe mir angeguckt, wie das da funktioniert. Es ist ja insbesondere in Nordrhein-Westfalen immer wieder das Problem hochgekommen, dass DAB nicht die richtige Technologie sei, um lokale Angebote in den Markt zu bringen. Und die Briten, die haben seit einem Jahr da einen Versuch laufen, der sehr vielversprechend ist, und wir wollen das einfach mal nachvollziehen. Da wird einfach mit handelsüblicher Technik ein 19-Zoll-Rack bestückt, und das wird irgendwo hingestellt und damit relativ geringer Sendeleistung eine Stadt versorgt. Für Leipzig wäre das ideal, das ist schön flach mit einem schönen Hochhaus in der Mitte, müsste eigentlich funktionieren. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren und damit gerade die Sender ins Digitalradio rüberziehen, die bei den rein kommerziellen Produkten und bei der Ausdehnung der Kachel keine Chance hätten, wie zum Beispiel das Universitätsradio Mephisto oder Radio Blau als nicht kommerzieller oder auch Internetradios, die sicherlich zur Belebung der Szene beitragen.
Also das heißt für uns Verbraucher, Fernsehen ist, es geht nichts verloren von der Gesamtbandbreite, im Gegenteil, es wird sogar mehr. Ich kann mir dann mehr aussuchen. Kommen wir kurz nochmal zu sprechen auf den zweiten nationalen Multiplex, also genau die andere Seite. Da laufen die Vorbereitungen zur Ausschreibung im Moment. Wie weit ist man da?
Ja, auch das hat Siegfried Schneider heute Morgen angesprochen. Das liegt jetzt bei den Rundfunkreferenten. Wir hoffen, dass wir das grüne Licht kriegen durch die Ministerpräsidentenkonferenz im Oktober. Und dann die Kapazitäten bekommen, um diesen zweiten Multiplex auszuschreiben. Die Zahlen haben es gezeigt. Es ist so ein bisschen, wie wir es bei DVB-T auch gelernt haben, dass die Technik setzt sich immer dann ganz besonders gut durch, wenn neben öffentlich-rechtlichen auch private Angebote in der Luft sind. Und wir brauchen mehr Angebote in der Luft, um den Geräteverkauf Verkauf anzukurbeln und dafür dient dieser zweite bundesweite Multiplex. Es gibt ernstzunehmende Bewerber, mittlerweile nicht mehr nur noch einen, die also Interesse haben und zwar die nicht aus den bisherigen Verbandsstrukturen kommen, das finde ich ganz interessant, also weder aus der APR noch aus dem VPRT, sondern von draußen, die sehen, dass das UKW-Band keine neuen Möglichkeiten bietet und deswegen Interesse daran haben, bei Digitalradio einzusteigen.
Das heißt, ein Teil der Aufgabe der Landesmedienanstalten oder der Medienanstalten ist es auch, bei den Veranstaltern zu werben, damit sie sich engagieren, damit über diese Kurve sozusagen der Absatz auch von DAB Plus Radios eben angeregt wird, welcher wiederum eine Rückwirkung hat auf die Marktteilnehmer. Ist das das, wo Sie 365 Tage im Jahr aktiv werden?
Ja, das ist eigentlich das Hauptziel, also mehr Angebote in die Luft zu kriegen, um mehr Geräte zu verkaufen und dann noch diese Lücke zu schließen mit der Automobilindustrie, das wird die nächste große Baustelle sein. Und wenn wir diese beiden gelöst haben, sind wir ein großes Stück weiter.
Herr Stoll, wie kriegt man die Automobilindustrie eigentlich dazu? Sie sind doch auch schon seit 10 Jahren dran. Sie waren doch auch mal in Ingolstadt und haben dabei Audi geguckt und immer noch ist nichts im Serienwagen.
Also, wenn ein Automobilhersteller, ein ganz großer Automobilhersteller, ich nenne jetzt nicht die Marke, nur 2% Umsatzrendite bei seinem Auto verdient, sich aber für die Freischaltung eines Multichips im Radio 300 Euro zahlen kann, dann sind diese 300 Euro sozusagen Gewinn. Hören wir von Opel, das hören wir von Ford, das hören wir von allen anderen. Sie sind daran interessiert, dass DAB ins Auto kommt. In Großbritannien zum Beispiel ist es serienmäßig in den Fahrzeugen und woanders auch. Aber sie warten auch darauf, dass es in Deutschland die klare Entscheidung gibt und das ist das politische Signal. Dies ist die Technologie der Zukunft und daran arbeiten wir. Ich nenne nochmal das Stichwort Digitalradioboot beim Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur. Es gibt den Zusammenhang mit Verkehrslenkung, im Zusammenhang mit Verkehrswarnsystemen. Es ist ganz eindeutig, dass wir auf dieser Technologiebasis DAB Plus wir ganz entscheidende Fortschritte machen können. Wir sind in diesem neu gegründeten gemeinsamen Kommunikations- und Marketingsbüro, Digitalradio Deutschland Büro, sind wir dabei, die Kommunikations- und Marketinganstrengungen jetzt in der nächsten Stufe hauptsächlich auf die Automobilindustrie zu lenken. Voraussetzung für ein starkes Marketing war immer der Netzausbau. Sie können nicht für eine Technologie werben, wenn der Kunde sich ein Radio dann kauft und er geht nach Hause und er wohnt vielleicht in der Eifel und dann schaltet er sein Radio ein und hat keinen Empfang und dann sagt er, die haben mich doch betrogen. Ja, so, jetzt sind wir bei einem Grad des Netzausbaus, wo wir verstärkt und dann auch gemeinsam in Kommunikation und Marketing hineingehen können.
Der bei über 90% ja schon liegt, der Netzausbau, wie wir sie dann haben. Wir erweitern unsere Runde ein wenig, ich schiebe sie ein wenig zusammen und bitte Olaf Hopp, ja, Sie arbeiten ja, nee, bitte bleiben Sie hier, wer weiß, das muss ich mal. Herr Haupt, kommen Sie hoch. Ich sage, während Olaf Hopp hier hochkommt, Ihnen, wenn Sie eine oder höchstens anderthalb Fragen haben gleich, ich versuche so die letzten 10-12 Minuten zu reservieren für das, was Sie gerne bemerken möchten oder fragen möchten, möglichst kurz und knapp, aber gleich dann ist Ihr Handzeichen gefragt. Olaf Hopp ist CEO von Energy Germany. Sie sind in wie vielen Städten mit Ihrem Programm präsent?
Aktuell sind wir in 5 Städten vertreten, in Hamburg, in Berlin, Stuttgart, München und Nürnberg, betreiben darüber hinaus die Marke Energy in Bremen als ein Franchise-System und sind Mitgesellschafter in Sachsen beim Netzwerk Sachsen.
Wie sieht Energy das? Was würde DAB Plus für Sie bedeuten? Nachteile auf dem Markt oder Vorteile bei den Marktchancen?
Wir sehen uns selbst als marktliberaler Player und sehen in DAB Plus ganz klar eine Chance. Warum? Weil wir nicht wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder die alteingesessenen Verlagshäuser, die einen Großteil der deutschen Radiofrequenzen hält, irgendwelche Besitzstände wahren wollen und müssen. Wir sehen in der Technologie die Chance zu wachsen. Das ist singulär für uns als Unternehmen gilt das. Und ich würde nicht sagen, dass wir jetzt Fan oder dass ich Fan von DAB bin per se, sondern ich sehe die Möglichkeiten, die Radio generell hat, durch diese Technologie die eigene Position weiter zu optimieren, die digitale Transformation erfolgreich gestalten zu können, gerade vor dem Hintergrund der neuen der digitalen Player, die es gibt, und kann daher nur dazu raten, alles Mögliche zu unternehmen, um die Technologie zu etablieren.
Wie würden Sie denn konkret wachsen?
Naja, wir sind ja auf dem ersten nationalen Multiplex vertreten und erhöhen dadurch alleine die Erreichbarkeit die wir haben. Das heißt, wir erreichen aktuell in den 5 Städten, in denen wir sind, rund 23% der Bevölkerung. Und durch den Ausbau, es wurde gerade erwähnt, auf 95% der Fläche bis Ende 2017 würde entsprechend eben auch unsere Reichweite wachsen.
Mal aus Konsumenten, aus Zuhörersicht gefragt, was wäre denn der Mehrwert beim Hören Ihres Programms, wenn es denn über DAB Plus auch in der Zukunft dann läuft?
Ach, da gäbe es eine ganze Menge. Also ich fange jetzt mal an der Stelle an, all die Menschen, die in Nordrhein-Westfalen Energy empfangen könnten, ich glaube, die hätten ein neues Lieblingsprogramm. Aber um seriös auf die Frage zu antworten, DAB bietet jede Menge Vorteile, technischer Natur. Also es geht über die Verkehrsberichterstattung, das ist das Klangerlebnis, wenn man im Auto sitzt. Es gibt eine Studie, die im vergangenen Jahr gemacht wurde, über 9 Monate, also eine Langzeitstudie. Da wurden rund 100 Haushalte ausgestattet mit Hybridgeräten, die sowohl via UKW als auch über DAB und IP empfangen haben. Und diese Ergebnisse der Studie, wie gesagt, eine Langzeitstudie, die haben ganz klar belegt, Menschen, die eine Möglichkeit haben, DAB zu hören, werden sich zu 80% nach wenigen Wochen bereits auf den Übertragungsweg DAB einspielen. Warum? Weil es eben diese Vorteile bringt, wie gerade skizziert. Und darüber hinaus, und in dem Zusammenhang ist es genau der Kern der Vorteile, die die Übertragungstechnologie aus unserer Sicht heraus bietet.
Und wie machen Sie es mit den Kosten? Haben Sie genug in der Kasse, um zu sagen, machen wir ganz alleine, wir brauchen keine Förderung, da müssen wir gleich Herrn Deitenbeck nochmal fragen, ob es da eine Idee gibt.
Naja, also natürlich ist die Frage oder die Forderung nach einer Förderung legitim, gerade aus Sicht von privatwirtschaftlichen Unternehmen, die eine Gewinnerzielungsabsicht haben. Und ich glaube, an der Stelle muss man auch differenzieren zwischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und privaten Unternehmen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der natürlich durch die Gebührengelder finanziert ist, ein ganz anderes Exit-Szenario entwickeln muss, so wie es die KEF ja auch fordert, ist nachvollziehbar. Die KEF fordert für den 22. Bericht, der 2019 erscheint, ein ganz klares Szenario, eine ganz klare Roadmap und ein Szenario für die öffentlich-rechtlichen Sender mit einem Abschaltzeitpunkt, der nach Kriterien festgelegt wird, die möglicherweise quantitativ sind oder sonstiger Art und Weise, ist nachvollziehbar. Den privaten Unternehmen, denen muss es marktliberal möglich sein, selbst die Entscheidung zu treffen, wann sie den Switch machen von UKW zu DAB oder ob sie sagen, nee, wir bleiben relativ lange noch auf UKW. Ich denke, das muss man an der Stelle ganz differenziert betrachten.
Gibt es da Terminwünsche aus Ihrer Energy-Perspektive?
Naja, wenn ich das jetzt für unser Unternehmen singulär formulieren möchte oder muss, dann ist es für uns schon so, dass wir natürlich die Entwicklung anschauen. Ich denke, die Marktdurchdringung der Geräte wird exponentiell sein. Jetzt diese 12,6%, die werden möglicherweise im nächsten Jahr 17% sein und bis 2017 dann oder bis 2019 werden es dann 30% sein. Für uns als Unternehmen würde ich sagen, wir sind bereit, diesen Weg noch ein gutes Stückchen mitzugehen. Wohl wissend, dass es für uns natürlich eine finanzielle Belastung jetzt ist. Ja? Denn wir sind mit der jetzigen Situation noch nicht in der Lage, die Kosten, die wir in DAB zusätzlich zu unserer UKW-Übertragung investieren, zu refinanzieren. Ich sehe da aber eine ganz klare Strategie und ein ganz klares Szenario für unser Unternehmen. An der Stelle ist es aber auch, denke ich, ganz klar und wichtig zu sagen, dass DAB als Übertragungstechnologie per se deutlich kostengünstiger ist als die UKW-Übertragung. Also wenn Sie heute einen landesweiten privaten Sender betreiben, dann liegen die Übertragungskosten auf UKW-Basis im Jahr bei mindestens 1 Million Euro, je nachdem, wie groß die Sender sind. Es gibt Sender in größeren Flächenländern, wie beispielsweise Bayern, da liegen sie beinahe zu knapp 3 Millionen. Und wenn Sie sich heute die Übertragungskosten ansehen, die ein Sender auf dem nationalen Multiplex bei DAB zu bezahlen hat, dann ist er bei einer quasi vollständigen Abdeckung, dann liegt es bei rund 1 Million Euro. Das heißt, hier stehen 1 Million Euro für eine landesweite Versorgung, möglicherweise in einem mittelgroßen Flächenland versus 1 Million Euro für eine bundesweite Versorgung gegenüber. Und das heruntergebrochen auch auf regionale Märkte zeigt ganz klar, dass DAB Plus die günstigere, die preisgünstigere Übertragungstechnologie
Frau ist. Frau Wille, darf ich Sie bei der Gelegenheit noch fragen, könnte es dann nicht, wenn es billiger wird, in einem Zeitraum, den wir noch nicht überblicken können, wird es dann womöglich billiger für den Bürger? Also könnte sich das positiv vom Bürger aus betrachtet auf die Haushaltsabgabe auswirken, wenn wir eines Tages DAB Plus Vollversorgung haben?
Das ist ja einer der Gründe, warum die KEF sagt, wirtschaftlich ist das auf Dauer nicht, zwei Übertragungswege nebeneinander terrestrisch zu fahren. Und deswegen hat die KEF auch klar gesagt, es muss einen Punkt geben, wo dieses Übergangsszenario realisiert ist. Und na klar, also wenn die Kosten nicht in der Größenordnung anfallen, dann ist der Bedarf entsprechend geringer und der ist entsprechend berücksichtigt, dass die KEF in dem Verfahren. Insofern mittelbar klar.
Das unterscheidet sich, die Kosten unterscheiden sich. Die Antwort ist klar, Frau Wille hat sie gegeben, aber ich glaube, das ist nicht der Hauptgrund. Also wir werden sehen müssen, die Öffentlich-Rechtlichen, dass wir uns darüber verständigen, und von welchem Zeitpunkt an steigen wir auch zum Beispiel schrittweise aus UKW aus. Ich halte es, vorhin haben Sie das gefragt, Frau Wille, und sie hat da sich als ARD-Vorsitzende natürlich entsprechend vorsichtig verhalten. Was halten Sie davon, dass die in Bremen und im SWR-Gebiet und in München dann UKW-Frequenzen nutzen? Ich halte das für absolut kontraproduktiv. Es ist das falsche Signal. Es ist das falsche Signal, wenn man gleichzeitig sagt, ich will DAB fördern, und das tut die ARD. Es sind zwar nur, nun muss man das auch nicht übertreiben, in Bremen ist es eine kleine Stützfrequenz, das macht den Kohl auch nicht fett, aber es ist einfach das falsche Signal. Und das sollte man, das wäre mein Appell dann an die ARD, ich bin ja nur so ein kleiner Partner der ARD, aber das wäre dann schon mein Appell an die ARD, Leute, macht es nicht. Seid vorsichtig. Auch in der Entwicklung der neuen Programme, die man auf DAB setzen will. Damit wir nicht, ich habe vorhin das salopp formuliert, wir könnten die platt machen. Und wir müssen berücksichtigen, dass es ein legitimes Interesse von Privatveranstaltern gibt.
So, wir haben aus den Perspektiven der Öffentlich-Rechtlichen gehört, Deutschlandradio, aus der ARD, wir haben die Medienanstalten hier, wir haben die privaten Anbieter. Es fehlt uns eigentlich noch der Punkt der Verbindung, der sie im Grunde zusammenbringt. Und das ist, um die Gestalt zu nennen, Holger Mainzer. Darf ich Sie nach oben bitten? Herr Mainzer, er ist, das muss ich ablesen, Chief Commercial Officer, B2B, das kann ich weglassen, Media Broadcast. Also Media Broadcast betreibt das Netz für das Digitalradio DAB Plus. Genau, so ist es. Das heißt, Sie sind eigentlich genau an der Schaltstelle zwischen dem, was an Programmen rausgegeben wird und was zum Empfänger hinkommt. Und das soll nun und geschieht ja auch schon über DAB Plus. Vielleicht mal zunächst gefragt, wie kommt Ihnen unsere Diskussion hier vor als Instanz, die vielleicht etwas neutraler die Player betrachtet?
Naja, sagen wir mal so, wenn es um die Kosten geht, wird dann die Media Broadcast auch aufs Panel gerufen. Das ist dann auch schon bezeichnet.
Aber Sie kriegen ganzen Schotter, oder?
Naja, wir investieren auch einen ganz schönen Schotter. Was ich in der Tat bezeichnend fand an der Diskussion bis jetzt ist, dass ich glaube, Herr Hopp war der Erste, der das Ganze von der Wachstumsperspektive aus tatsächlich betrachtet hat. Also tatsächlich auch mit DAB Plus zu wachsen. Ich glaube, wir beschäftigen uns sehr, sehr stark immer mit der Frage, inwieweit DAB Plus als neue Technologie in der Lage ist, eine etwa 100 Jahre alte Technologie wie UKW so abzulösen, dass es möglichst gleich ist wie eben diese alte Technologie. Und ich glaube, da nimmt man oder raubt man letztendlich DAB Plus ein Stück weit die Chancen, die es definitiv gibt, gerade für private Veranstalter auch tatsächlich Wachstum zu generieren.
Wie funktioniert das eigentlich mit der Nachfrage nach den Kapazitäten? Kommen die bei Ihnen auf den Tisch? Die Nachfrage nach den Übertragungskapazitäten, da richten sich die es wollen, direkt an Sie, an die Media Broadcast?
Ja, es gibt ja verschiedene Modelle. Also es gibt einmal das Modell, wie zum Beispiel ich spreche jetzt für die Kapazitäten der Privaten, auf öffentlich-rechtlicher Seite ist das System ja ohnehin noch mal ein Stück weit anders. Bei den Kapazitäten privater Veranstalter gibt es einmal die bundesweite Bedeckung oder eben andere Plattformen, so ähnlich wie wir es zum Beispiel auch in Hamburg kennen. Da ist es dann in der Tat so, dass die Bedarfe von Veranstaltern zunächst mal bei den Landesmedienanstalten auflaufen, die Landesmedienanstalten die Kapazitäten ausschreiben, eine gegebenenfalls Auswahlentscheidung treffen und dann eben diese Frequenz oder die Kapazitäten auf den Multiplex zuweisen. Anders ist es in der Tat in einem Plattformmodell, ein Modell, was wir zum Beispiel auf dem regionalen Multiplex in Hamburg bereits realisiert haben. Da ist Media Broadcast Plattformbetreiber und insofern eben auch in der Lage, bei der Plattformbelegung mitzusprechen. Alles natürlich unter dem Regime der ganz normalen Plattformregulierung. Also Wild West ist das nicht.
Also nochmal festzuhalten, die Verbreitungskosten bei DAB Plus sind auch markant niedriger als die im Vergleich zu allen anderen Vertriebswegen für das Medium Hörfunk Radio.
Ja, also die Verbreitungskosten sind definitiv niedriger. Ich glaube, wir haben an der Stelle ja auch schon immer wieder verschiedene Abschätzungen gemacht, was das mal so global bedeutet. Und ich glaube, was immer ganz, ganz eingänglich ist, ist, dass 4 Jahre Simulcast aus UKW und DAB Plus und darüber hinaus 6 Jahre weiterhin DAB Plus genauso viel kosten wie 10 Jahre nur UKW. Und insofern zeigt sich, dass sich das relativ bald lohnt.
Vor vielen, vielen Jahren hat es immer, als man kritische Punkte zusammengestellt hat zu DAB, geheißen, ja, mit dem Indoor, mit dem Zuhauseempfang kann es manchmal technische Probleme geben. Ist das noch so oder sind das ausgestandene Jugendfehler?
Also ich glaube, die Hürden, über die wir bei DAB Plus kommen müssen, sind nicht mehr primär technische Hürden, sondern es ist in der Tat eine Frage der Geschäftsmodelle, es ist eine Frage der Perspektive, die man einnimmt. Möchte man protegieren oder möchte man wachsen? Aber die Technik ist es nicht. Wir haben die Zahl heute schon gehört, jenseits der 90% werden Ende des Jahres, wird tatsächlich eine Flächendeckung gewesen sein. Bundesautobahn liegen wir, glaube ich, bei 95-96%. Die Versorgung und die Verfügbarkeit ist da. Dass das natürlich jetzt wiederum 1:1 gespiegelt oder verglichen mit der heutigen Versorgungssituation im UKW dann möglicherweise für den einen oder anderen Veranstalter unterschiedlich ist, das ist, glaube ich, systemimmanent. Aber insgesamt betrachtet ist es doch substanziell günstiger und nochmal, die Technik ist nicht das Thema.
Und nochmal kurz betrachtet, DAB Plus, ist es die Technologie der Zukunft für die nächsten Dekaden oder ist es aus Sicht der Media Broadcast eine Übergangstechnologie?
Ja, was heißt Übergangstechnologie? Also ich glaube, es ist die beste Technologie, die wir haben für das, was wir tun. Das heißt aber nicht, dass es zwingend auch die einzige Technologie sein muss, über die sich private Programmveranstalter und auch öffentlich-rechtliche Programmveranstalter verbreiten wollen. Insofern bin ich hier absolut beim Podium. Also natürlich wird es hybride Strategien geben und natürlich muss man auch in der IP-Welt entsprechend aktiv sein. Aber vielleicht an der Stelle, ich fand das ganz interessant, ich glaube, es war entweder Anfang dieses Jahres oder letzten Jahres das DLM-Symposium, als eben auch zum Thema Radio die Frage diskutiert wurde, inwieweit der Mobilfunk denn in der Lage ist, auch tatsächlich das UKW oder als Ersatz für DAB Plus zu dienen. Abgesehen mal von den technischen Restriktionen, die man in jedem Fall haben wird, war da ein Vertreter von Telefonica auch mit auf dem Panel. Und dieser Herr sagte dann oder hat zunächst mal relativ plausibel hergeleitet, dass die Verbreitung von Radio für ein Mobilfunkunternehmen eigentlich kein Business Case ist, weil die Zahlungsbereitschaft auf der Endkundenseite entsprechend nicht da ist. Und gleichzeitig hat er herzlich die Veranstalter dazu eingeladen, sich zusammenzusetzen und doch mal über die Verbreitungskosten darüber zu sprechen. Und insofern stelle ich mir schon die Frage, ob das langfristig tatsächlich das Ziel ist, was wir hier im Saal haben möchten.
Ich darf Ihnen dieses Mikro entreißen. Meine Damen und Herren, Sie kennen jetzt die Riege. Jetzt kann ich nicht mehr sagen das Podium, denn wir haben noch gut 10 Minuten. Aber diese 10 Minuten sollen Ihnen gehören. Wenn Sie eine Frage haben, möglichst präziser Art und Weise, dann wäre jetzt die Gelegenheit, zu Ihnen komme ich gleich, denn Sie haben die Hand schon hochgehoben. Wenn es eine gibt, dann bringe ich das Mikrofon und Sie können mir nicht ernsthaft erzählen, dass alles klar und prima und in Ordnung ist und Sie auch zufrieden sind mit allen Aussagen und überhaupt keine kritische Frage an überhaupt jemanden haben, der sich hier engagiert. Dann können wir ja die Veranstaltung beenden, weil wir einfach sowas von harmonisch und konsensfähig ist, dass ich diesen Arm nochmal das Mikrofon gebe, der gerade hochgegangen ist. Ich halte Ihnen das Mikrofon.
Rainer Bücken, freier Journalist. Wir sind jetzt bei der anderen Umstellungsphase, und zwar von DVB-T nach T2. Das schaffen wir so in roundabout 3 Jahren. Mir ist immer noch nicht so ganz klar, weil oder warum wir für DAB/DAB+ fast das 5- bis 10-fache brauchen. Also da müsste wahrscheinlich der politische Arm doch noch etwas mehr Druck aufbringen. Und die zweite oder die anderthalbte Frage wäre nach dem Thema TPEG, sehe ich es richtig, dass die jetzigen DAB-Geräte bei einem potenziellen TPEG-Empfang auf 0 runterregeln?
So, wir fangen erstmal bei dem ersten an. Willi Stoll, Deutschlandradio, auf die erste Frage, warum muss das so lange dauern?
Erstens hat Fernsehen die weitaus größere Beachtung als das Radio. Man nimmt das Radio für selbstverständlich. Es wird auch immer behauptet, Radio geht ja sowieso in die Knie. Das Gegenteil ist der Fall, aber es wird immer gerne gesagt, die Nutzung steigt ja. Es hat einfach weniger Beachtung, erstens. Und zweitens, es war und ist im Interesse der Geräteindustrie, über dieses populäre, attraktive Fernsehen in einer neuen Generation mehr Geräte zu verkaufen. Das ist ein einfaches ökonomisches Interesse. Und Sie haben gesehen, 2006 bei der Fußball-Weltmeisterschaft wurde der DVB-T eingeführt. Das gab den Riesenschub. Würde man auch ein Signal setzen, dann wäre das auch beim Radio anders. Aber das ist es. Und es gibt eigentlich, wir reden hier ja alles Bekanntes. Seit Jahren reden wir hier über dasselbe. Entscheidend ist, dass jetzt ein Punkt kommt, wo die Regulierungsbehörden und die Bundesregierung mit den Ländern sagen müssen, das wollen wir, das machen wir und dann wird es den Schub geben. Diese politische Entscheidung, diese klare Kommunikation, die fehlt.
Das war die Antwort auf die erste Frage des Journalisten, Herrn Brücken. Zweite Antwort, das war die, die mit dem Verkehrsfunk zusammenhing. Am nächsten ist Holger Mainzer dran.
Ich würde in der Tat den ersten Punkt auch noch mal gerne ein Stück weit ergänzen, zumal die Media Broadcast jetzt ja an dem Umstellungsprozess in Richtung DVB-T2 nicht gänzlich unbeteiligt ist. Ich glaube, man muss an der Stelle für das Radio auch ein Stück weit die Lanze brechen. Also Radio ist per se ein deutlich komplexeres System, als es das Fernsehen ist. Man hat deutlich mehr Player auf dem Markt. Wir sprechen mit Blick auf die technischen Infrastrukturen über ein Vielfaches mehr an Sendetürmen, die es umzurüsten gilt. Und wir haben vor allem beim Fernsehen auch noch eine weitere Besonderheit, nämlich die Besonderheit, dass das Spektrum unter Druck kommt. Und das haben wir heute im Radio, im Bereich UKW schlicht und ergreifend nicht. Die Frequenzen, die eben heute für DVB-T genutzt werden, werden auf absehbare Zeit im Mobilfunk zufallen, um die Breitbandziele der Bundesregierung zu erfüllen. Und insofern ist da natürlich per se schon deutlich mehr Druck auf dem Kessel und ja die Frequenzen auch schon versteigert, was im Übrigen ja auch kein Nachteil für das Radio sein muss, weil ja in der Tat, sagen wir mal, der Rundfunk insgesamt diese Frequenzen zurückgegeben hat. Und insofern ist es durchaus legitim, die Frage auch zu stellen, ob man Teile dieser Mittel nicht auch dafür nutzen möchte, um dem Rundfunk entsprechend auf einem anderen Verbreitungsweg etwas zurückzugeben.
So weit, so gut. Achso, genau, die Verkehrsfunkgeschichte noch kurz.
Da habe ich die Frage nicht genau verstanden, aber vielleicht können wir sie auch später klären, wie Sie.
Nochmal ganz, ganz kurz.
TPEG ist ja noch nicht in den Geräten drin. Es wird dafür geworben, aber Geräte, DAB-Geräte können es nicht. Wie kommt man da zu einer Umstellung?
Aha, okay, wir haben jemanden
im Raum. Wir haben eine Frage und eine Antwort aus dem Publikum.
Da war es, Jans.
Ja, stressbarische Medientechnik. Also Fakt ist, TPEG wird in erster Linie natürlich fürs Automobil benötigt. Ich denke, ein Küchenradio mit Verkehrsempfang ist nicht notwendig. Die Automobilindustrie, die heute TPEG-Empfänger verbaut, setzt bei DAB auf Dual-Tuner. Das heißt, es wird einen Tuner für Audio geben und einen Tuner für den Verkehrsdienst. Und darüber hinaus gibt es heute schon zum Beispiel von Garmin Navigationsgeräte, die DAB für den reinen TPEG-Dienst nutzen. Das heißt, wenn jemand Verkehrstelematik-Service über TPEG will, kann er das heute schon bekommen. Die Endgeräte gibt es, die Automobilindustrie. Da hatte Herr Dr. Stoll vorher ein paar Automobilfirmen genannt, die das dann auch in einem oder in 2 Jahren flächendeckend einführen möchten. Das heißt aber, Audio braucht einen Tuner und der Verkehrsdienst T-Pack braucht einen separaten Tuner, aber das ist mit Dual-Tuner-Konzepten dann absolut umsetzbar.
Vielen Dank für die Ausführungen. Lassen wir soweit erstmal stehen. Jetzt kommt noch eine Frage oder was auch immer einer Medienjournalistin, und die ist vom Bayerischen Rundfunk und heißt Sissi Pizza. Und da wir ja Kollegen sind als Medienjournalisten, will ich einmal im Leben dir das Mikrofon halten.
Du hältst es mir, ich hätte es dir auch zurückgegeben. Genau.
Aber wann, das ist die Frage.
Andrea Stopp und ich, wir machen beide Mediensendungen im Radio und das seit vielen Jahren. Und ich nehme an, es geht dir ähnlich wie mir. Ich habe das erste Podium zum Thema DAB, damals noch ohne Plus, moderiert. Ich habe extra nachgerechnet vorhin, 1993. Ich habe heute und in den letzten Jahren bei ähnlichen Veranstaltungen so viele Déjà-vu-Erlebnisse gehabt, dass ich sie schon gar nicht mehr zählen kann. Ich habe auch heute ganz viel gehört, was wir alle kennen, auch die, die da oben stehen. Ich weiß, dass sich die Verhältnisse geändert haben. Es gibt eine bessere Abdeckung, es gibt mehr Geräte im Markt. Trotzdem, mir ist auch in der Diskussion, die du gerade hier geführt hast, nicht wirklich klar geworden, wo tatsächlich der gemeinsame Wille ist. Und dann der entscheidende Punkt, der hier ja auch fehlt heute auf dem Podium, und das ist ja vielleicht kein Zufall, wo ist der politische Wille dazu? Ich kann ihn immer noch nicht erkennen.
Frau Wille, wollen Sie uns helfen mit einem Appell in Richtung Politik? Sie können sich auch neben Herrn Stoll stellen, aber Sie müssen es nicht unbedingt.
Es ist ganz gut so. Also, jedenfalls, also Punkt Nummer eins, schade, dass Politik heute nicht auf dem Panel vertreten ist. Ich hätte mir sehr gut vorstellen können, dass heute Frau Beer dabei ist. Ich hätte mir sehr gut vorstellen können, dass Frau Raab dabei ist, weil es deutliche Signale aus der Politik gibt. Es gibt klare Schreiben in Richtung Brüssel. Es gibt klare Schreiben in dem Zusammenhang mit Interoperabilitätsforderungen. Insofern ist es nicht so, dass die Politik nicht unterwegs ist. Ob sie geschlossen unterwegs ist, eine gute Frage. Hätten wir heute fragen können, wenn einer dabei gewesen wäre. Zweite Geschichte, ich glaube, das, was wirklich neu ist, das ist das, was Herr Dr. Liebe nur am Vormittag hier vorgestellt hat, dieses Zwei-Stufen-Szenario mit konkreten Maßnahmen, mit konkreten Meilensteinen, ist ein Thema, was die Marktteilnehmer gemeinsam diskutieren und ernsthaft gemeinsam diskutieren und die unterschiedlichsten Interessenlagen auch Berücksichtigung finden. Und ich glaube, so nah waren wir noch nie auf dem Weg zusammen, wie wir es im Moment sind. Und jetzt gilt es daran, der Druck, der da drin ist, die Dynamik, die da drin ist, aufrechtzuerhalten. Wir brauchen dieses Board, dass sozusagen es zusammengehalten wird. Wir haben jetzt diese Kommunikations- und Marketing-Ebene nochmal neu mit Hilfe von Herrn Steuer aufgebaut. Wir brauchen ganz viel Kommunikations- und Marketingdruck im Markt. Und es gibt bei der ARD eine geschlossene Haltung zu diesem Thema. Das haben wir viele Jahre, haben Sie vermisst, haben wir vermisst in der ARD. Es gab es noch nie, dass es einen ARD-Thementag mit 61 Radioprogrammen gab, die letzte Woche an einem Strang gezogen haben, wo so viele mitgemacht haben, um DAB zu erklären, zu erläutern. Und es sind, ich denke, schon eine Menge Signale, die neu sind. Und insofern darauf vertrauen, dass es jetzt vorwärts geht.
Vielen Dank, Frau Wille. Möchte jemand noch, und es wäre die Nutzung einer historischen Chance, noch einen Satz ergänzend oder kontrastierend sagen, dann ist jetzt die Gelegenheit, denn wir sind gleich am Ende der Sendezeit. Ich blicke in die Gesichter. Keiner wagt es, keiner möchte es. Dann würde ich fast sagen, Frau Wille, was Sie gerade gesagt haben, womöglich geht es als, wie soll ich sagen, das Zeichen von Berlin oder wie auch immer, der Ruf, der von Berlin ausgeht, in den weiteren Weg von DAB Plus mit ein, dass alle Teilnehmer, wie Sie hier eben auch stehen, sich im Grunde einig sind und viele der Dinge, die noch im Dissens sind, auf dem Wege eines Ausgleiches sind oder einer Einigung. Wollen wir es mal so auch aus medienjournalistischer Sicht versuchen anzunehmen und positiv weiter begleiten, denn mir kommt vor, und da sind mit Sicherheit Sie viele, die hier im Raum sind, einer Meinung, Radio ist eben nicht eine bloße Technologie, denn letztendlich wird über diese Technologie Inhalt vertrieben, egal was es ist, ob es Journalismus ist, ob es Unterhaltung ist, ob es Bildung ist. Und wir, glaube ich, sind gut beraten, jede Technologie nutzbar zu machen, die uns allen weiterhin dazu verhilft, dass wir auch morgen noch diese Inhalte produzieren können, wie wir sie heute machen, egal ob sie von den privaten Kollegen oder von den Öffentlich-Rechtlichen kommen, Meinungsvielfalt in der digitalen Welt zu sichern. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie ein bisschen auf Ihre Kosten gekommen gekommen sind heute beim Digital-Radio-Tag. Tragen Sie es weiter, diskutieren Sie weiter und bleiben Sie der Sache DAB Plus weiterhin gewogen. Ihnen allen vielen Dank für die Zeit, die Sie geopfert haben, um hier zu sein. Und Ihnen vielen Dank für die Geduld in diesen klimatischen Verhältnissen. Es kann draußen nur besser werden. Vielen Dank, angenehmen Nachmittag.